Ja, ich habe mich über das Chorlied gefreut, Herr, dein Erbarmen ist groß. Und ich habe mich auch über das zweite Lied gefreut, das wir gesungen haben, das kannte ich noch nicht, aber der Text war wunderschön. Und das passt eigentlich gut zu diesem Sonntag. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Und dieses neue Lied ist nie ein Klagelied, sondern ist immer ein fröhliches Lied, den Herrn zu loben und zu preisen. Ich möchte auch noch einmal stille werden. Vater im Himmel, und ich möchte dir ganz herzlich danken, dass wir dir auch immer wieder neu ein neues Lied singen dürfen. Ein Lied, Herr, wo wir preisen können, was du für uns getan hast. Und ich möchte dir ganz herzlich danken für diesen Sonntagmorgen, den du uns schenkst. Und ich möchte dich herzlich bitten, wirke durch deinen guten und heiligen Geist das rechte Reden, das Hören und das Tun. Ich möchte dich loben und preisen und dir die Ehre geben. Amen. Ja, das Thema heute Morgen ist das Thema Errettung oder Rettung. Ich möchte dir was zu sagen und da passt auch schön die Einleitung zu. Und ich lese aus dem ersten Brief des Petrus die Verse 3 bis 5. Da ist es: gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns wiedergeboren und uns mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Sie gründet sich darauf, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und richtet sich auf das unvergängliche, unbefleckte und unverderbliche Erbe, das Gott im Himmel für euch bereithält. Und weil ihr an ihn glaubt, wird Gott euch durch seine Macht für die Rettung bewahren, die schon bereit liegt, um dann in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Soweit einmal das Wort Gottes aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Errettung ist eines der größten Themen und der wichtigsten Themen letztendlich in der Bibel. Diese Errettung ist von Gott schon gewollt worden vor Grundlegung der Welt. Da gab es noch keinen Strauch, keinen Baum, da gab es keine Tiere, da gab es dich und mich noch nicht. Da hat Gott schon über diese Errettung nachgedacht. Und diese Errettung hat unser Herr und Heiland Jesus Christus durchgeführt. Indem er auf diese Welt gekommen ist, dafür haben wir Weihnachten, dass er 3 Jahre hier gewirkt hat, in besonderer Weise gewirkt hat, den Menschen Gutes getan, er hat Zeichen und Wunder getan, Menschen geheilt, Kranke gesund gemacht, Tote auferweckt. Und dafür hat man ihn, den Sündlosen, für das Gute an das Kreuz genagelt. Aber er ist nicht im Grab geblieben, so wie er es gesagt hat, sondern er ist nach 3 Tagen auferstanden aus den Toten. Er ist nach 40 Tagen in den Himmel aufgefahren und heute sitzt er zur Rechten des Vaters oder thront zur Rechten des Vaters als unser großer Anwalt. Und diese Errettung ist bewirkt worden durch den Heiligen Geist bei allen Menschen. Wir können das sehr gut nachlesen in den Kapiteln 14 bis 16 im Johannesevangelium. Da wird sehr viel darüber gesagt. Und diese Errettung wird einmal vollständig sein, wenn Jesus wiederkommt für die Gemeinde bei der Entrückung. Dann werden wir wirklich komplett errettet sein, ein für alle Mal, wenn wir mit Sünde und Schuld nichts mehr zu tun haben. Und diese Errettung wird der Welt präsentiert werden in den Heiligen, wenn Jesus sichtbar wiederkommt, auf dieser Erde für alle Menschen sichtbar. Darauf gehen wir letztendlich zu. Es gibt 3 Stufen eigentlich der Errettung, möchte ich auch noch ganz kurz sagen. Die erste Stufe ist eigentlich, wenn wir wiedergeboren werden. Vor der Wiedergeburt stehen wir vor Gott als ein Sünder. Wir stehen vor Gott in einer Situation, wo wir nicht mehr weiter können. Wir stehen vor Gott in einer Situation, wo wir Feinde Gottes sind. Ganz eindeutig. Und die Bibel sagt auch einmal an anderer Stelle, zum Beispiel im Epheserbrief, einst wart ihr, aber jetzt seid ihr. Wir sind vom Leben oder vom Tod zu Leben wirklich durchgedrungen. Die zweite Stufe, und ich denke, das war das zweite Lied auch heute Morgen, ist eigentlich, dass wir täglich errettet werden müssen. Was heißt das eigentlich? Das heißt, dass Jesus Christus in unserem Leben die Führung hat. Und dass wir da, wo wir nicht immer richtig wandeln und nicht immer richtig sind, und das ist leider so auch bei mir, ich habe meine Fehlen, meine Ecken und Kanten, ganz sicher auch, dass wir da zurückkommen können und dürfen sagen, Herr, vergib mir. Wir brauchen jeden Tag die Errettung, die Befreiung von unserer Schuld. Und die endgültige Errettung werden wir erleben, wenn Jesus wiederkommt für seine Gemeinde. Dann sind wir absolut frei von allen Dingen. Ich möchte aber ein paar Dinge auch zu Petrus sagen. Petrus schreibt diese Sätze, die ich eben vorgelesen habe, in einer Situation, die er selber erlebt hat. Petrus ist in dieser Situation noch sehr schwer gedemütigt worden. Petrus hat den Herrn verleugnet. Der Jesus hatte es ihm vorher gesagt. Aber als Jesus ihn ansah, kam er zur Umkehr und er brach eigentlich seine ganze Selbstwille. Sein ganzes Sein brach eigentlich in diesem Augenblick zusammen. Er ging hinaus und weinte bitterlich. Und deswegen war für Petrus der Karfreitag, der Urkarfreitag, eine besondere Schwierigkeit. Petrus war nicht mehr in der Lage, ein Wort mit Jesus zu reden. Er war nicht mehr in der Lage, Jesus um Verzeihung zu bitten. Jesus war tot. Jesus wurde gekreuzigt, das muss man einfach ganz klar sagen. Und der Jesus geht auf diese Dinge auch ein. Er sagt nämlich am Ostermorgen, sagt meinen Jüngern und Petrus, das betont er ausdrücklich, sagt meinen Jüngern und Petrus. Und diese Auferstehung Jesu war die größte Erleichterung, die Petrus wahrscheinlich erlebt hat. Das war etwas, was wirklich ins Herz ging. Und der Jesus hat ihn dann auch noch zurechtgebracht. Er sagte ja, als der Anführer der Jünger sagte, ich gehe fischen am See Genezareth. Und als sie diesen Fang gemacht hat, da sagt Jesus zu diesem Petrus, Petrus, hast du mich eigentlich lieber als die anderen? Er hat ja gesagt, Herr, kann sein, was es will. Also wenn sich alle verlassen, ich nicht. Ich bleib stehen, ganz auf mich kannst du setzen. Also die anderen Jünger, die waren nicht so gut wie Petrus in seinen Augen. Und der Jesus sagt dann, hast du mich lieber als die anderen? Was muss das so dem Petrus durchs Herz gegangen sein? Und zuletzt fragt Jesus ihn, Petrus, hast du mich lieb? Und Petrus sagt dann, Herr, du weißt alle Dinge und du weißt auch, dass ich dich lieb habe. Geht also auf diese Situation herunter. Als Jesus starb, erstarben alle Erwartungen und alle Vorstellungen der Jünger. Sie sind 3 Jahre mit Jesus gegangen. Sie haben die Wunder erlebt, sie haben die Predigten gehört, alles. Und jetzt ist Jesus tot. Was dann? Alle Erwartungen, die sie hatten und alle Zusagen, die Jesus ihnen auch gegeben hatte, hat ihnen auch gesagt, ihr werdet auf 12 Thronen sitzen und die 12 Geschlechter Israels richten, hat er auch bis heute nie etwas von weggenommen. Aber wo ist das alles geblieben? Wo ist die Zukunft eigentlich geblieben? Die ist doch im Eimer alles. Da läuft doch gar nichts mehr. Jesus ist doch nicht mehr da. Und als er begraben wurde und der Stein versiegelt wurde, da waren auch alle ihre Hoffnungen versiegelt. Da war für sie eigentlich nichts mehr da. Und die Emmaus-Jünger bringen das sehr wohl auf den Punkt, wir aber haben gehofft oder wir haben geglaubt, er, Jesus, würde Israel erlösen. Und jetzt ist alles aus. Ist wirklich alles aus? Die Auferstehung Jesu war die Wiederbelebung ihrer Hoffnung. Die Hoffnung, die eigentlich tot war. Es war eine absolute neue Wiederbelebung nach diesem Kar-Samstag. Das war Leben aus den Toten heraus. Das war Heilung für ihr Herz. Und ich habe Menschen kennengelernt, ich könnte jetzt einige Namen dazu nennen, die das wirklich so erlebt haben. Menschen, die gerade hingehen wollten, sich ihrem Leben ein Ende zu machen. Und dieserjenige fand dann auf dem Weg in den Wald, wo er sich aufhängen wollte, ein Blättchen, wo drauf stand: Jesus rettet. Er ist dann umgekehrt und wurde ganz schnell ein neuer Mensch. Und kurze Zeit später hat er den Menschen das Evangelium verkündigt. Heilung für das Herz. Neuer Lebenssinn, den wir haben. Vom Tod zum Leben, oder soll ich sagen zur Wiedergeburt, zur Neugeburt wirklich. Wisst ihr, ohne die Auferstehung Jesu ist das ganze Christentum sinnlos. Wir können das wegtun, wir können das in Sperrmüll geben oder wie auch immer. Vielleicht noch interessant für ein paar Menschen, die sich mit dem Altertum beschäftigen. Aber eigentlich ist das Christentum sinnlos, hat nichts mehr zu sagen. Und Paulus geht ja in 1. Korinther 15 sehr wohl darauf ein und sagt, wenn Christus nicht auferstanden ist, ist alles umsonst. Dann lebt doch, wie ihr wollt. Versucht, das Beste aus dem Leben herauszuholen. Esst und trinkt und guckt, dass ihr gut zurechtkommt. Aber wenn Christus auferstanden ist, was dann? Und in Vers 20 steht dann, nun aber ist Christus auferstanden und der Erstling geworden unter denen, die da schlafen. Jesus lebt. Und auch wir haben nicht mit einem toten Jesus zu tun, sondern mit einem auferstandenen, lebendigen Herrn und Heiland. Ein Herr, der wirklich lebt. Und deswegen kann Petrus diese wunderschönen Verse schreiben. Er kann Gott loben und preisen, den Urheber unseres Heils. Gepriesen sei Gott. Gepriesen heißt eigentlich, ihm das gute Wort sagen. Gott das gute Wort sagen, ihm danken, ihn loben und preisen für das, was er getan hat. Ihm wirklich die Ehre geben in allen Dingen. Und dann sagt er, der Gott unseres Herrn Jesus Christus. Und er sagt, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und das sind zwei unterschiedliche Dinge. Für den Menschen Jesus ist der Herr Gott. Für den Gott Jesus, als zweite Person der Dreieinigkeit, ist er immer der Vater. Und das sehen wir sehr deutlich bei der Kreuzigung Jesu. Als die ganze Sünde der Welt auf ihn gelegt wurde und er am Kreuz hing, da konnte Jesus ausrufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da war er Gott, aber immer noch sein Gott. Als er sein Werk verbracht hatte, da sagte, Vater, in deine Hände begebe ich meinen Geist oder lege ich deinen Geist. Hier ist er wieder Vater. Und so sagt die Bibel das sehr deutlich, da wo wir Jesus mit Gott, wo Jesus ihn mit Gott anrede, ist er immer der Herr, ist er immer die irdische Seite Jesus, die menschliche Seite. Wo er mit Vater anredet, ist er immer die himmlische Seite. Ist er Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das dürfen wir so wissen. Und dann sagt Petrus hier den ganzen Namen von dem Herrn Jesus. Herr Jesus Christus. Der Herr hat in unserem Leben doch das Bestimmungs- und das Verfügungsrecht, sollte er zumindest haben. Und das ist eigentlich so gewollt von ihm, da übt er doch Macht aus. Einem Herrn kann niemand reinreden, er kann ihm nicht befehlen, was der Herr zu tun hat, sondern er muss gehorchen, was der Herr ihm sagt, ganz, ganz sicher. Als Herr ist er der Befehlshaber und hat ein Anrecht auf alle Dinge, auch auf unser Leben. Auch auf unser Herz hat er ein Anrecht drauf. Ob wir es ihm geben, ist eine andere Frage. Aber er hat auch die Verpflichtung, uns zu versorgen. Haben wir schon in der Einleitung wunderschön gehört, dass Menschen versorgt werden. Und die Bibel kennt nur einen Herrn, Jahwe. Jahwe ist das meistgenannte Wort letztendlich in der Bibel, in der Luther-Übersetzung, in der Übersetzung, werden die ersten beiden Buchstaben groß geschrieben, dann können wir das sehen. Und Jahwe ist der dreieinige Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er existiert vor allen Dingen. Als es noch nichts gab, war er schon da. Wird nicht erklärt, wo er herkommt oder nichts. Es wird einfach dahingestellt im ersten Satz der Bibel, am Anfang schuf Gott. Wird einfach gesagt, dass Gott einfach da ist und dass er letztendlich der Schöpfer ist. Er ist der, der alles schuf, durch Jesus Christus, durch den er auch die Welten gemacht hatte. Oder Sprüche 8, in dem er auch der Werkmeister war auf dieser Erde, durch den er alles geschaffen hat, dem alles gehört, und dem alles zur Verfügung steht. Alles gehört ihm. Er hat alle Dinge im Blick, ob es die Kriege sind im Nahen Osten, in der Ukraine, an anderen Stellen dieser Erde. Er weiß um alle Dinge Bescheid. Er kann alle Dinge zu seinen Gunsten einsetzen, wie er das wirklich will. Und deswegen gebührt dem Herrn alle Ehrfurcht, aller Anbetung, aller Lob und aller Dank. Ihm allein. Das zweite ist Jesus, Herr Jesus. Jesus ist der bürgerliche Name unseres Heilandes. Das dürfen wir so wissen. Und wir lesen dreimal in der Bibel, dass Gott das ausdrücklich so gewollt hat. Denn Jesus heißt Jahwe, der Herr ist Rettung, der Herr ist Heil, der Herr ist Hilfe. Und damit ist eigentlich das ganze Erlösungsplan alleine in dem Namen Jesu schon beinhaltet. Das ist das große Wunder. Er ist letztendlich alles. Und Jesus hat ihm diesen Namen gegeben und hat alle Eigenschaften und alle seine Namen in dem einen Namen vereinigt, nämlich in dem Namen Jesu. Alle Knie sollen sich beugen. Ob im Himmel oder unter dem Himmel oder wo auch immer, alle müssen bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Zur Ehre Gottes des Vaters. Philipper 2 könnt ihr das nachlesen. Und das dritte ist Christus oder Messias an anderer Stelle. Das ist die Amtsbezeichnung und der Titel unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Die Amtsbezeichnung als Prophet, das war er auf dieser Erde. Als Priester ist er heute zur Rechten des Vaters. Er vertritt uns täglich immer wieder neu. Und er wird einmal der König sein auf dieser Erde. Und er wurde als König eingesetzt vor Pilatus. Als er ihn herausbrach und sagte, siehe, das ist der Mensch. Gekrönt mit Dornen, mit einem gefärbten Soldatenmantel angezogen. Und die Leute denken, was für ein Witz. Und Gott hat gesagt, das ist es. Ich habe meinen König eingesetzt auf dem heiligen Berge Zion. Und er wird als König sichtbar erscheinen, wenn er wiederkommt mit all seinen Heiligen. Und da dürfen wir alle bei sein, wenn wir ihm gehören. Mit allen Heiligen auf dem Berge Zion. In Jerusalem auf dem Ölberg steht, Da heißt es ausdrücklich und alle Heiligen mit ihm. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, in seinem großen Erbarmen oder in seiner Barmherzigkeit. So steht es in den meisten Übersetzungen. Was heißt dann Barmherzigkeit? Wenn man das nachschaut, dann heißt Barmherzigkeit weich sein. So könnte man das übersetzen. Oder in Bewegung sein. Oder dass einer auf uns zukommt, auf uns zugeht. Und wisst ihr, die Griechen, die haben Gott als ein unbewegtes Sein gesehen, der überhaupt keine Regung zeigen kann oder sonst irgendetwas. Aber wir haben einen Gott, der in Bewegung ist. Ein Gott, der dich sieht in dem täglichen Leben, der deine Nöte und Schwierigkeiten kennt, der dir nachgeht und der ganz besonders entgegengekommen ist in der Sendung seines Sohnes Jesus Christus. Gott ist in Bewegung. Gott ist wirklich barmherzig. Und Barmherzigkeit ist kein unbewegliches Mitleid, sondern ist Tat geworden in Jesus Christus. Dass er die Schuld der Welt auf sich genommen hat, hat sie an das Kreuz gebracht. Und die Dornen und Disteln, die der Erdboden wachsen ließ, hat er auf seinem Haupt mitgenommen an das Kreuz. Das ist Barmherzigkeit, wenn wir das so sehen wollen. Und sein übergroßes Barmherzigkeit fließt uns heute noch, dir und mir, zu. Und in dem Wort Barmherzigkeit sind drei Worte enthalten, die mir immer ganz wichtig sind, wenn ich gerade Barmherzigkeit lese. Das erste Wort, was da drin enthalten ist, ist arm, klein geschrieben. Wisst ihr, der Jesus wurde arm, damit wir reich werden. Er hatte nichts, wo er sich hinlegen konnte, wo sein Haupt hinlegen konnte. Er hatte keine eigenen Besitztümer, gar nichts. Er wurde arm. Er wurde arm, dass er ihm noch den letzten Mantel genommen hat, als man ihn gekreuzigt hatte und hatte ihn geteilt. So arm war der Jesus. Arm groß geschrieben. Ist er zur Rechten des Vaters? Ist er die Kraft und Stärke des Vaters? Ist er der, der den Feinden das Fürchten lehrt? Und ist er vor allen Dingen noch den, der sich um die Seinen erbarmt? Schutz und Hilfe den Seinen ist. Das zweite Wort ist Herz. Wenn wir das Errettungshandeln Gottes sehen, dann schauen wir direkt in das Herz Gottes hinein. Und da fällt mir eigentlich immer nur dieser Vers ein, Johannes 3,16. So sehr hat Gott, in Klammern der Vater, die Welt, dich und mich geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn, nämlich Jesus Christus, dahingab, damit alle, die an ihn, an Jesus Christus glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben, nicht bekommen werden. Da, wo wir uns ihm anvertrauen, wo er in unser Leben kommt, dann haben wir das alles. Dann bekommen wir das nicht, dann haben wir das wirklich. Und wisst ihr, dass in dem Wort Herz sind nochmal zwei Buchstaben. Nämlich er. Er, Jesus Christus. Und wenn Gott dich und mich sieht, sieht er uns immer in seinem Sohn Jesus Christus. Er sieht alles durch ihn. Er ist das Zentrum in dem ganzen Wesen Gottes. Das dürfen wir wirklich so wissen, das dürfen wir wirklich so annehmen. Da sind wir wiedergeboren durch die große Barmherzigkeit Gottes. Was ist denn Wiedergeburt? Wiedergeburt ist, können wir sagen, Neugeburt. Und so wie keiner einen Einfluss hat auf seine Geburt, ich kann die nicht beeinflussen, ich kann nicht sagen, wo ich geboren werden will, und nichts, gar nichts, sondern ich werde einfach geboren, ich komme in das Leben hinein. Genauso ist es mit der Wiedergeburt. Die können wir persönlich gar nicht beeinflussen. Sondern wir werden wiedergeboren. zu einem neuen Leben. Das dürfen wir so wissen, das ist das Wunderschöne. Wir werden von oben geboren durch die große Barmherzigkeit Gottes. Er möchte nicht, dass die Menschen verloren gehen, sondern er möchte, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wir werden wiedergezeugt, komplett wiedergezeugt. Und wisst ihr, es gibt ein paar Begriffe, die zur Wiedergeburt mit reinspielen. Es sind nicht alle, aber ich möchte die wesentlichsten einmal sagen. Das geschieht durch den Willen und durch das Eingreifen Gottes nach der Vorsehung Gottes vor Grundlegung der Welt. Können wir fast gar nicht verstehen, aber es ist so. Gott sieht für keinen Menschen vor, dass er verloren geht. Das liegt am Menschen, nicht an Gott. Gott möchte, dass allen wirklich geholfen wird. Und die Bibel sagt dann, die nicht durch den Willen des Fleisches, auch nicht durch den Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Gott ist der Urheber auch unserer Wiedergeburt. Das Zweite ist, es geschieht immer durch den Heiligen Geist. Der Geist Gottes wirkt schon viel früher, bevor wir wiedergeboren werden in unserem Leben hinein. Das könnte ich selber auch erklären in einem Leben, das ist so. Und der Geist Gottes zeigt den Menschen einmal, wie er ist und dass er vor Gott so nicht bestehen kann. Das ist die eine Seite. Und er zeigt den Menschen auch den Ausweg aus diesem Dilemma heraus. Er zeigt ihnen nämlich Jesus, dass er alles für uns getan hat. Und in Johannes 16, da heißt es, er wird die Welt überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Das tut er bei jedem Menschen. Das hat er bei mir auch getan. Ich musste auch erkennen, ich kann so nicht bestehen. Mein Leben ist so verkorkst. Ich schaffe das nicht. Und er zeigt er uns seinen Sohn, Jesus Christus. Ist die Sache des Heiligen Geistes, der uns das immer wieder zeigt. Und das Dritte ist durch das Wort der Wahrheit. Sein Wort bewirkt die Wiedergeburt. Das können wir auch nachlesen in 1. Petrus im gleichen Kapitel, im Vers 23. Nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichen, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes werden wir wiedergeboren. Wichtig ist für uns immer wieder, dass wir sein Wort lesen, dass sein Wort uns prägt, dass sein Wort uns verändert, dass sein Wort uns auch korrigiert. Auch das ist immer wieder notwendig, bei mir ganz bestimmt, ich kenne mich auch. Ich brauche immer wieder eine gewisse Korrektur. Das ist also ganz, ganz wichtig. Und das Letzte, was mir ganz wichtig ist, dass wir wiedergeboren sind zur Überwindung. Wisst ihr, das ist gar nicht so einfach. Wir sehen Dinge, wenn wir angegriffen werden, sehr menschlich und wir würden sehr menschlich auch reagieren. Aber wir müssen viele Dinge auch überwinden lernen. Und da heißt es in 1. Johannes 5, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Dieser Glaube ist notwendig, um zu überwinden, um uns an ihn zu halten, um das, was die Bibel uns sagt, was sein Wort uns sagt, wirklich ernst zu nehmen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir sein Wort haben, dass wir sein Wort in unserem Herzen auch wirklich wirken lassen. Und wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Das heißt, zu einer bleibenden und vollständigen Hoffnung. Eine Hoffnung, die nicht nur eine Hoffnung ist, die irgendwann vergeht oder irgendwann erfüllt wird, sondern eine Hoffnung, die ein wirkliches Gut ist und eine Hoffnung, die real ist, heute schon in unserem Leben. Diese Hoffnung, die dürfen wir jetzt schon haben, das ist kein Gefühl oder sonst irgendwer, sondern es ist wirklich ein Hoffnungsgut, ein Guthaben, das wir wirklich haben dürfen bei ihm. Und dieses Hoffnungsgut wird in der Ewigkeit für uns vollendet werden. Und da komme ich eigentlich zu dem letzten Teil dieser Verse, zu dem Erbe. Alle Gotteskinder sind erbberechtigt in Jesus Christus. Alle haben ein Erbe. Könnt ihr schon Johannes 14 nachlesen, als der Jesus noch bei ihnen war, bei den Jüngern. Wenn es nicht so wäre, würde ich hingehen, euch die Stätte zu bereiten. Und dann werde ich zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wir haben ein Erbe in der ewigen Herrlichkeit, das dürfen wir so wissen. Und dieses Erbe ist begründet durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. In der Auferstehung hat Jesus die schärfste Waffe Satans eliminiert, außer Gefecht gesetzt. Die schärfste und schlimmste Waffe des Satans ist der Tod. Der Römerbrief sagt das, dass wir den Tod oder dass wir die Sünde bezahlen können nur durch den Tod. Und der Tod ist besiegt. Jesus Christus ist auferstanden. Er hat dem Tod die Macht genommen. Und deswegen ist die Auferstehung einfach die Waffe, die dem Satan die größte Waffe weggenommen hat. Das dürfen wir so wissen. Seit der Osterzeit beginnt die Neuschöpfung. Beginnt die Neuschöpfung, und zwar im Bezug auf die Gemeinde. Die Gemeinde gab es im Alten Testament nicht, sie war auch gar nicht erklärt, sondern die Gemeinde gibt es erst ab Pfingsten und ist begründet auf die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Ganz klar und ganz eindeutig, das dürfen wir so wissen. Da ist der Tod entmachtet worden und da beginnt die Siegesserie eben der Gemeinde in dieser vergehenden Welt. Und ich kann das sehr wohl beurteilen, die letzten 50 Jahre ist nicht alles besser geworden. Die Technik hat sicherlich Fortschritte gemacht, ganz klar. Die Ethik, die Moral sind ganz schön den Berg runtergerutscht. Das kann man ganz so sehen. Und wir gehen heute mehr oder weniger dem Ende entgegen. Die Ratlosigkeit, auch bei den Politikern weltweit, kann man sagen. Die vielen Dinge, die sich heute ereignen in den Kriegen, auch im Nahen Osten ganz besonders, der Brennpunkt, sehen wir, es geht letztendlich dem Ende entgegen. Aber wer Jesus vertraut, wer ihn bekennt, ist absolut ein neuer Mensch. Und er wird sich einmal vollenden, wenn er wirklich zum Leben kommt in der Auferstehung und wenn wir bei ihm sein dürfen in der Entrückung und dürfen mit ihm vereinigt sein für Zeit und Ewigkeit. Und dieses Erbe ist das Zugeloste. Ist eigentlich ein Begriff aus dem Alten Testament, das dem Volk Israel gilt. Denn Gott hat dem Volk Israel immer wieder das neue Land vorgestellt, in dem Land, das Milch und Honig fließt, hat ihnen immer gesagt, dass sie dort ihr Erbteil haben sollen. Und Israel ist wirklich Gottes Land. Das sehen wir an vielen anderen Dingen, aber das will ich jetzt auch nicht erklären. Aber Israel ist Gottes Land. Und es ist das Land, vor dem Gott in besonderer Weise regiert und der Jesus auch regieren wird, ganz, ganz klar und ganz deutlich. Und dieses Erbe, das wurde den Stämmen der Israeliten zugeteilt durch Los. Und deswegen heißt eigentlich das Erbe das Zugeloste, das uns zugelost wird. Dieses Erbe wird uns als Gemeinde zugelost durch das Leiden und Sterben und Auferstehung Jesu. Wird uns dieses Erbe zugelost. Und da wird uns gesagt in drei Begriffen, dass dieses Erbe unvergänglich ist. Das kann nicht zerschmelzen, das kann nicht aufgelöst werden wie eine Kerze, die langsam runterbrennt. Da kann sich nichts verändern, das ist gar nicht möglich. Es ist unveränderbar, dieses Erbe. Das Erbe ist unbefleckt. Ach, wisst ihr, ich habe heute Nachmittag, kriege ich auch Besuch, und dann habe ich eine schöne Tischdecke drauf getan. Und wisst ihr, wenn dann einer an die Kaffeetasse kommt und die kippt um, die arme Tischdecke. Ich kenne die Hausfrauen, die kennen das noch besser. Und wisst ihr, aber dieses Erbe kann nicht befleckt werden. Das bleibt so schön, wie es ist, so herrlich, wie es ist, kann dieses Erbe nicht beendet werden, nicht durch böse Taten oder unsererseits befleckt werden. Das ist unmöglich. Denn dieses Erbe haben wir nicht auf dieser Erde. Es wird im Himmelstresor für uns bewahrt. Da kommt nichts ran. Und das Dritte ist, dass es unverwelklich ist. Das kann nicht verblühen, das kann nicht verändert werden. Ich weiß nicht, wer von euch Silberbestecke hat. Wenn man die zu lange liegen lässt, dann werden sie dunkel. Da muss man die immer wieder schön polieren und was weiß ich auch immer. Dieses Erbe brauchen wir nicht zu polieren. Das ist vollkommen, das ist absolut vollkommen und wird für uns bewahrt im Himmel. Und wisst ihr, was noch schöner ist? Das geht jetzt im Text auch hervor. Dass Gott nicht unser Erbe nur bewahrt, sondern dass Gott auch alle Erben bewahrt. Alle. Dass wir das Erbe antreten können und genießen können in der Ewigkeit. Lest einmal den Text genau durch. Er bewahrt auch den Erben. Dass wir wirklich etwas von diesem Erbe haben. Wisst ihr, ein weltliches Erbe, das kann kaputt gehen. Das ist eine Währung und viele Kröten, die sind dann auf einmal weg. Da können die Werte vom Haus, vom Grundstück oder was fallen wie nur was. Oder wir haben Aktien angelegt, die Aktien, die gehen total in den Keller. Und viele andere Dinge. Man kann den Erbe anfechten in dieser Welt, alles möglich. Es ist Verfahrensfehler, was weiß ich auch immer. Man kann einen um das Erbe bringen. Aber dieses ewige Erbe, das der Jesus uns erworben hat, das ist für immer gültig. Das ist bewahrt im Himmel. Da können wir auf dieser Erde nichts dran machen. Und dieses Erbe werden wir antreten, weil Gott auch den Erben wirklich bewahrt. Er wird es so machen, dass wir dieses Erbe antreten können. Und das ist das wunderschöne, echter Glaube. Der ist immer gerettet und er bleibt auch gerettet. Ich meine echten Glauben, nicht Mitläufertum. Echter Glaube wird sich immer bewähren. Und Gott lässt uns auch in diese Bewährungsproben hinein. Alle Gläubigen werden auch geprüft werden. Und da gibt es Schwierigkeiten, die wir haben, ob das in der Familie ist, ob es Schwierigkeiten in dem Beruf ist, Schwierigkeiten in der Nachbarschaft oder was auch immer. Gott schenkt uns diese Schwierigkeiten, damit wir stark werden. Er lässt diese Schwierigkeiten zu, ganz besonders bei den Gläubigen. Er lässt diese Nöte zu, damit wir uns an ihn halten. Aber er bewahrt uns in seiner Kraft. Er bewahrt uns durch diese Schwierigkeiten hindurch, dass wir dieses Erbe letztendlich auch antreten können. Und ich möchte ein Letztes sagen, was mir ganz wichtig ist. Wisst ihr, was unser Erbe ist? Unser Erbe ist Gott selber. Wisst ihr, als Abraham mit Gott geredet hat, 1. Mose 15, da sagt Gott ihm in einer Übersetzung, ich bin dein großer Lohn. Ich, Gott selber, bin dein großer Lohn. Und im Psalm 16 steht, der Herr ist mein Anteil meines Erbes. Der Herr ist der Anteil meines Erbes. Gott selbst ist unser Erbteil. Im Psalm 73 steht, meines Herzens Fels und mein Teil ist Gott auf ewig. Meines Herzens Teil ist Gott auf ewig. Und die letzte Stelle dazu aus Klagelieder. Mein Anteil ist der Herr, sagt meine Seele. Gott ist unser Erbe letztendlich. Gott, der dreieinige Gott, wird unser Erbteil sein. Und wir werden mit ihm So sagt der Epheserbrief im letzten Vers in Kapitel 1. Der Jesus wurde der Gemeinde gegeben, nicht die Gemeinde dem Herrn Jesus. Lest es mal nach, vorletzter Vers. Der Jesus wurde der Gemeinde gegeben. Und das größte Guthaben, was Gott hat, ist die Gemeinde mit dem Haupt Jesus. Das größte Guthaben ist die Gemeinde mit dem Haupt Jesus Christus. Wir sind die Glieder, die Gemeinde sind die einzelnen Glieder. Und wir werden mit Christus, letzter Vers in Epheser 1, das ganze All gesamthaft ausfüllen. Das ist unser Auftrag, das ist unser Erbteil, das wir haben dürfen. Das ist so gewaltig, dass wir das letztendlich gar nicht verstehen können. Und dass wir in der Ewigkeit wahrscheinlich viel, viel Zeit brauchen, wenn es da überhaupt noch Zeit gibt. Die Zeit ist ja eigentlich irdisch. Die Ewigkeit ist eigentlich überweltlich. Dass wir ihn loben und preisen dürfen für all das, was er getan hat. Für unsere Errettung, dass er uns errettet hat, herausgehoben hat aus Sünde und Schuld. Das ist das Wunderschöne. Und dieses Erbe wird, wie gesagt, bewahrt. Wir Christen gehen jetzt der letzten Zeit entgegen. Und die Zeichen der Zeit signalisieren uns sehr wohl, dass die Zeit so nicht weitergehen kann, sondern dass entscheidende Dinge passieren können, die uns dann auch in der Offenbarung gesagt werden, dass eben die Ungläubigen ganz schwierigen Gerichten entgegengehen. Und dass wenigstens, wenn man das mal nachrechnet, 75% der Menschheit umkommen werden. Aber die Gläubigen brauchen keine Sorge zu haben. Die Entrückung der Gemeinde ist viel früher. Die Entrückung der Gemeinde werden wir herausgenommen aus diesem ganzen chaotischen Geschehen, was auf uns zukommt. Und wir dürfen da bei dem Herrn Jesus, wenn wir zu ihm entrückt werden, die endgültige Erlösung, die Befreiung und alles bekommen, als was wir geglaubt haben, was sein Wort uns immer wieder neu sagt. Wichtig ist, dass wir dabei sind, wenn er wiederkommt. Und wichtig ist, dass wir dann unser Erbe wirklich auch sichtbar empfangen werden, was er uns hier zugesagt hat. Amen.